Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder.
Ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Wer programmieren kann, findet immer Arbeit. Das galt in den letzten Jahren als gesetzt. Jetzt scheint sich das durch KI zu ändern. NVIDIA-CEO Jensen Huang sagte kürzlich, dass aus seiner Sicht Programmieren bald nicht mehr so wichtig sei. Es ist unsere Aufgabe, Computertechnik so zu bauen, dass niemand mehr programmieren muss und dass die Programmiersprache menschliche Sprache ist, sagte der Firmenchef. Die Branche stehe kurz vor einem Zeitalter, in dem man Computern in natürlicher Sprache ein Problem beschreibt und eine Lösung bekommt. Ein Blick auf die Tech-Branche scheint diese Einschätzung zu bestätigen. Denn es gibt täglich neue Meldungen über Entlassungswellen. Google, Meta, Microsoft, Amazon, PayPal, SAP, überall werden Stellen gestrichen. Davon bleiben auch die Entwicklungsabteilungen nicht verschont. Aber ist daran tatsächlich KI schuld? Macht sie Programmierkenntnisse überflüssig? Kann das bald eigentlich jeder? Darüber habe ich diese Woche mit meinem Kollegen Jan Mahn von der CT gesprochen. Hallo Jan.
Hallo.
Ich habe jetzt schon in verschiedenen Medien gelesen, dass der Job des Programmierers wahlweise mal in anderthalb und manche sagen auch in 10 Jahren spätestens überflüssig sein wird. Siehst du das auch so?
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich glaube, da liegt so ein bisschen ein Missverständnis vor, wie Softwareentwicklung heute funktioniert und aus welchen Bestandteilen das so besteht. Und es gibt einfach große Teile dieser Arbeit, die definitiv nicht durch eine KI ersetzt werden können, das auch nie werden. Denn wer sich irgendwie vorstellt, dass ein Programmierer den ganzen Tag in einem dunklen Keller sitzt und Code tippt, der irrt doch gewaltig. Programmieren ist halt auch eine soziale Tätigkeit. Man muss mit Kollegen sprechen, man muss mit Kunden sprechen, die Wünsche haben. Man muss diese Wünsche dann am Ende in Anforderungen übersetzen. Und irgendwann, ganz am Ende der Kette, muss jemand diese Anforderungen programmieren. Aber vorher ist viel Diskussion nötig. Da ist Denkleistung nötig, für die man die reale Welt kennen muss. Und das ist etwas, was KI definitiv nicht so gut kann. Die KI kann ich sehen. Mein Kunde hat folgendes Problem, das programmiere ich jetzt.
Wie sieht denn so ein ganz klassischer Tag eines Programmierers oder einer Programmiererin aus?
Heute ist es ganz häufig so, dass Softwareentwicklung nach dem sogenannten Scrum-Prinzip funktioniert. Das bedeutet, man teilt sich die Arbeitszeit in 2-Wochen-Blöcke ein und es gibt dann dahinter eine ganze Methodik. Es gibt definierte Rollen und Menschen, die da Aufgaben übernehmen. Ein Scrum Master zum Beispiel, der diese Teams koordiniert. Das Ganze nennt man auch agile Entwicklung. Morgens trifft man sich meistens in einem Daily, in einer Frühbesprechung und spricht darüber, wer welche Tickets bearbeitet. Dann werden solche Boards aufgemacht in einem Ticketsystem und man schaut, wer gerade wo dran ist, was die nächsten in diesem Sprint anliegt. Man priorisiert Probleme neu. Das ist eben auch eine Aufgabe, die zur Softwareentwicklung heute dazu gehört. Und die hat absolut nichts mit KI zu tun.
Nee, klingt nicht danach. Aber in welchen Bereichen kommt denn KI jetzt bei der Programmierung mehr zum Einsatz?
Die KI kommt dann am Ende der Kette zum Einsatz. Also wenn man sich jetzt mal von ganz oben anschaut, was zu tun ist. Es gibt in größeren Softwareprojekten einen sogenannten Architekt. Der macht ungefähr das, was auch ein Architekt im Hausbau macht. Der plant die grobe Struktur oder die große Struktur über allem. Der überlegt, wie Nachrichten von A nach B fließen. Das, was ich beschrieben habe, ist irgendwie das Vorgehen für ein kleines Team mit 10 bis 12 Leuten. Der Architekt behält den Überblick über verschiedene Teams und weiß, welche zum Beispiel Nachrichten in irgendein Nachrichtensystem werfen, sodass sie in einem anderen System wieder rausfallen. Das ist die erste Arbeit, die so ganz oben drüber steht. Die hat definitiv noch nichts mit KI zu tun. Dafür muss ich Techniken kennen, dafür muss ich fertige Lösungen kennen, die es schon gibt. Also quasi die Bausteine, aus denen ich Software baue. Auf der mittleren Ebene, also die schon irgendwie Scrum Master genannt habe, diejenigen, die innerhalb der Teams koordinieren und die Aufgaben priorisieren, die haben auch nichts mit KI zu tun. Und dann gibt es eben eine Stufe, irgendwann ist klar, es gibt ein Stück Code und der muss folgendes Problem lösen. Und das ist dann oft auch etwas sehr, sehr klein runtergebrochenes. Ich brauche eine Funktion, da werfe ich oben eine Zahl rein und dann soll der Mehrwertsteuersatz ausgerechnet werden. Da muss ich eine kleine Funktion schreiben, die mal 1,19 rechnet und den Wert irgendwo wieder zurückgibt. Das ist dann ganz am Ende die Implementierung einer konkreten Funktion, die vorher jemand für mich beschrieben hat. Und das ist eine Aufgabe. In dem Moment kann ich mir vielleicht von einem KI-Assistenten ganz gut helfen lassen, weil, das gehört eben auch zur Wahrheit, viele Probleme hat schon mal irgendjemand so oder so ähnlich gelöst in der Softwareentwicklung. Mhm. Ganz selten erfindet man was gänzlich Neues. Und von daher ist eben ein KI-System, was von anderem Code gelernt hat, durchaus in der Lage, ganz okayen Code zu erzeugen, der das Problem für mich löst.
Hm. Du hast es gerade schon angesprochen, die meisten Programmierprobleme wurden schon irgendwie mal von jemandem gelöst. Und da kommt GitHub ins Spiel. Erklär doch mal für die Leute, die das Wort vielleicht schon mal gehört haben, aber die Plattform noch nie gesehen haben, was ist GitHub?
Tja, GitHub ist eigentlich der Ort, auf dem große Teile der Open-Source-Softwareentwicklung passieren. Mhm. Open-Source bedeutet, dass Software so entwickelt wird, dass der Quellcode, also das, was die Programmierer geschrieben haben, öffentlich einsehbar ist. Man kann diesen Quellcode verändern, man kann sich selbst an solchen Projekten beteiligen. Und damit das funktioniert, erfordert es eben eine Plattform, auf der das geht. So ein bisschen ist GitHub eine Social-Media-Umgebung, Social-Media für Nerds, könnte man sagen. Man schreibt dort anderen Leuten nicht, hey, wie geht's dir, sondern man schreibt, hey, ich habe eine Idee, wie ich dein Projekt verbessern kann. Schön, dass du eine Bibliothek programmiert hast, die zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz ausrechnet, aber ich habe voll die gute Idee, ich würde das gerne für Österreich erweitern, für den dortigen Mehrwertsteuersatz. Würde jetzt zum Beispiel jemand aus Österreich sagen, der würde dann einen anderen Mehrwertsteuersatz eintragen oder eine Weiche einbauen und den Vorschlag an den Maintainer des Projekts schicken und dann können andere darüber sich beraten und sagen, ob die Idee gut ist. Und so entsteht durch Open Source Code in der Regel etwas Besseres, als wenn eine Einzelperson still vor sich hin programmieren würde, weil eben andere ihre Probleme oder ihre Problemlösung mit einbringen. Und dann kann man, wenn man ein Problem hat, einen sogenannten Issue erstellen und andere können darauf antworten und sagen, ob es ein Bedienerfehler ist, ob die Software ein Problem hat, Verbesserungen vorschlagen. Also wie ich sagte, man kann dort diskutieren und so ein bisschen ist das Social Media mit einer unerwartet freundlichen und sehr konstruktiven Kultur in der Regel.
Es ist ja schön, dass es das auch noch im Internet gibt, auf Social Media.
Also bei GitHub hat interessanterweise gar nicht die Probleme, dass sich dort Menschen beleidigen, weil es gibt eben die relativ hohe Hürde, ich muss irgendwie Ahnung von Softwareentwicklung haben. Und viele Leute, die Ahnung von Softwareentwicklung haben, haben gar nicht die Zeit, andere zu beleidigen. Vielleicht ist das die gute Nachricht an GitHub. Ein Hassproblem habe ich da jedenfalls noch nie gesehen. Und es steht halt auch immer der Code im Mittelpunkt und die konkreten Projekte. Hm. Lange Rede, GitHub ist eben ein Ort, wo ich mich anmelden kann. Wenn ich in irgendeiner Programmiersprache etwas programmiert habe, kann ich sagen, okay, das ist gut genug, das soll die Welt sehen. Ich kann das dort hochladen und ab dann können es andere finden. Und das funktioniert auch sehr gut, weil GitHub ganz gute Suchmaschinenoptimierung betreibt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Fremde mein Projekt irgendwann finden, wenn sie auf ein ähnliches Problem mal stoßen.
Okay, also ein super wichtiges, praktisches Tool eigentlich für jeden Entwickler überall.
Genau, es ist so praktisch, dass irgendwann auch Microsoft vor ein paar Jahren gesagt hat, das passt ganz gut in unser Portfolio. Wir wollen auch mehr in Richtung Entwickler gehen. Wir wollen mehr Entwickler ansprechen außerhalb unserer eigenen Welt. Wir kaufen jetzt einfach GitHub. Und seitdem ist Microsoft eine Tochtergesellschaft von ist GitHub eine Tochtergesellschaft von Microsoft.
Microsoft will ja KI in alle seine Bereiche integrieren. Und es gibt auch einen Copilot auf GitHub. Was macht der da genau?
Ja, Microsoft hat seine Strategie ein bisschen geändert. Vor ein paar Jahren wollten sie Cloud in alles integrieren. Damit sind sie wahrscheinlich soweit durch. Und jetzt ist ihr neues Steckenpferd, alles mit Copiloten auszustatten. Also all diese Software heißt Copilot, ob in Office, in Windows, in Bing. Alles ist Copilot. Und so gibt es natürlich dann auch ein GitHub Copilot. Und den haben sie auch relativ früh schon rausgebracht, ein paar Monate bevor der in Windows angekommen ist.
Okay. Und wie unterscheidet der sich von dem, der für Windows benutzbar ist?
Zunächst mal basiert dieser GitHub Copilot auch auf den GPT-Modellen von OpenAI. Also das ist eben die große Kooperation von Microsoft. Sie haben eine Menge Geld in OpenAI investiert und bekommen im Gegenzug eben diese GPT-basierten Frage-Antwort-Systeme oder Chat-Systeme. Ich habe einmal die Möglichkeit, mit dem ganz normal zu chatten, so ähnlich wie ich das im Bing-Chat oder mit ChatGPT eben auch tun kann. Ich kann ihm eine Frage stellen und ihm sagen, hey, sag mal, wie berechnet man eigentlich die Mehrwertsteuer? Um jetzt bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben, mach mir doch mal bitte ein Beispiel in der Programmiersprache Python. Dann wird er sagen, okay, versuch's doch mal so. Und das ist Code, den könnte ich einfach copy-pasten. Das geht aber noch ein bisschen darüber hinaus. Ich könnte auch sagen, hier ist mein Code-Projekt. Also du befindest dich jetzt im Kontext eines Entwicklungsprojekts und hier sind irgendwie 100 Code-Dateien. Fass doch mal diese Datei zusammen oder erklär mir doch mal, was diese Funktion macht. Oder eine andere typische Aufgabe in der Softwareentwicklung ist Refactoring. Ich habe zum Beispiel die Variablen inkonsistent benannt. Die heißen mal mit Großbuchstaben und mal mit Kleinbuchstaben. Das ist optisch irgendwie nicht schön für Entwickler. Mach das doch mal alles einheitlich klein. Und dann wird er sagen, alles klar, ich habe hier mal einen Vorschlag. Folgende 35 Änderungen habe ich durchgeführt. Refactoring ist zum Beispiel eine ziemlich stupide Tätigkeit. Die machen Entwickler sonst kurz vor der Mittagspause, wenn sie mal ein bisschen runterkommen wollen und nichts Großes mehr anfangen können. Das ist so eine kleine Aufgabe, da kann mir so ein KI-basiertes System gut helfen. Und eben, wie ich sagte, bei solchen Denkaufgaben oder kleineren Denkaufgaben, ich muss das Problem, und das ist wichtig zum Verständnis, aber schon ziemlich weit runtergebrochen haben, um mir von dem Copilot helfen zu lassen.
Okay.
Eine andere Aufgabe, die der auch sehr gut kann, ist das sogenannte Boilerplate-Code schreiben. Unter Boilerplate versteht man in jeder Programmiersprache und in jedem Framework das Ganze, was ich so drumherum schreiben muss, bevor ich überhaupt loslegen kann.
Okay.
Also ganz konkret, ich habe irgendwie ein Webprojekt, dann muss ich erstmal so eine Hülle drumherum bauen mit einem Menü oben und unten so einem Hauptbereich und einem Anmeldesystem, wo ich meinen Benutzernamen eingebe. Und das sind Aufgaben, die kann GitHub Copilot zum Beispiel vergleichsweise gut. Also ich kann sagen, ich habe absolut keine Lust, die Doku zu lesen. Ich habe keine Lust, mich da jetzt einzuarbeiten. Ich will jetzt mein konkretes Projekt lösen, nämlich irgendwie meinen Mehrwertsteuerkalkulator. Mach mir doch mal die ganze Hülle und pack mir die hier mal schon mal in den Ordner. Und die Erfahrungen und die Experimente zeigen, das klappt so ganz gut.
Mhm.
Das bedeutet aber jetzt keineswegs, dass ich als absoluter Laie plötzlich fertige Projekte damit erzeugen kann. Ich muss immer noch verstehen, was dort tut und ich muss das Ding auch immer noch korrigieren. Ich muss ihm sagen, ja, es tut mir leid, aber das funktioniert so nicht. Und dann übernimmt er auch meistens nochmal einen zweiten Anlauf und sagt, okay, ich habe hier nochmal was korrigiert, probier es jetzt nochmal. Es ist immer noch so ein bisschen wie mit einem Praktikanten sprechen, der zwar einfache Aufgaben wegarbeiten kann, aber der auch einfach Fehler macht und dennoch dazu lernen muss. Das muss man wissen und das ist ganz, ganz weit davon entfernt, dass ich da nach Hause gehen kann, wenn ich Software entwickle. Es geht vielmehr darum, wie gesagt, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich auf das, was mein Projekt von den Millionen anderen Projekten da draußen unterscheidet, also auf meine konkrete Problemlösung.
Mhm.
Und auch das gehört ja zur Wahrheit, wenn meine Software kein neues Problem löst und eigentlich nur das tut, was andere Software schon macht, ja, warum nehme ich dann nicht einfach die andere Software? Das heißt, 1:1 reproduzieren macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ich muss ja irgendwo eine neue Idee haben, warum genau diese Art von Code jetzt gebraucht wird.
Und neue Ideen sind aus diesem Copilot wahrscheinlich nicht unbedingt rauszuholen, weil er ja nur sich an den Trainingsdaten bedienen kann, die es schon auf GitHub gibt.
Naja, dann könnte man ja auch sagen, dass ein Bildgenerator nichts Neues mehr erzeugen kann. Und das stimmt ja auch nicht. Erstaunlicherweise kann auch ein solches System fantasieren oder neue Dinge kreieren. Also das ist jetzt eine philosophische Frage, aber es hat schon eine Art Kreativität, das würde ich schon sagen. Es reproduziert nicht nur 1:1 Code. Das ist irgendwie auch ein Vorwurf, der am Anfang kam. Das Ding würde ja immer nur copy-pasten von Code, den es schon gibt. Das stimmt so auch nicht. In Wahrheit kann der schon damit da Abwandlungen von finden. Aber auch das muss man sagen, ganz runtergebrochen ist Software halt oft etwas sehr Stumpfes und etwas sehr Unkreatives. Das sind dann am Ende einfache Abläufe. So viele anspruchsvolle Algorithmen programmiert man so am Tag gar nicht. Ganz häufig, gerade in solchen Geschäftsanwendungen, ist es, ich bekomme einen Datensatz, zum Beispiel vom User, der hat was eingetragen. Ich bekomme den Datensatz und schreibe ihn in die Datenbank. Das ist nichts Kreatives. Es gibt dahinter eine Datenbankschnittstelle, der gebe ich das, ich validiere das vorher. Ich sage, Vorname und Nachname muss ausgefüllt sein, sonst Fehlermeldung. Das ist nun mal stumpf, das muss man einfach am Ende runterprogrammieren. Und da darf sich auch keiner einreden, dass er jetzt irgendwie etwas unglaublich Kreatives tut. Die kreativen Aufgaben, das sind dann eben eher die seltenen Fälle. Und dabei kann mir dann so ein Ding auch ganz gut helfen. Beim stumpfen Material kann er mir halt auch gut helfen, wenn ich ihm sage, das ist das Datenmodell, was der User mir gibt. Machen wir Vorschläge für Validation und schreibe das in die Datenbank. Das wird mir Copilot einfach so hinprogrammieren. In okayem Zustand. Da gehe ich noch einmal drüber und mache irgendwie die Dinge schön. aber ich habe einen okayen Anfang.
Das klingt ja erstmal, als wäre das ein wirklich nützliches, hilfreiches Tool. Wo sind denn die Probleme, die dadurch auftreten? Gibt es da überhaupt Probleme?
Natürlich gibt es wie bei jeder KI-Technik Probleme. Das erste Problem ist, ich habe schon gesagt, er kann auch fantasieren, also er kann auch Code produzieren, der mir absolut überhaupt nicht hilft. Und dann muss ich schon in der Lage sein, als Entwickler so weit den Code selber zu verstehen. Also da muss ich Zeile für Zeile durchgehen und zur Not sagen, du sag mal in Zeile 35, das funktioniert so nicht. Kann es sein, dass du dich irgendwie verrannt hast? Und dann wird er mir Alternativvorschläge machen. Das muss ich immer, wenn ich den Code, der da rauskommt, so zum Kunden gebe, wird definitiv nichts dabei rauskommen. Den möchte so niemand haben in der Regel. Das ist natürlich ein Problem. Ein anderes Problem, was in der Open-Source-Community viel diskutiert wurde, ist, inwieweit ist das ein Urheberrechtsproblem? Inwieweit ist das einfach ein Plagiat, was der dort erzeugt? Und dazu gibt es verschiedene Ansätze. Auch die Antwort ist wieder philosophisch. Die einen sagen, naja, eine Maschine, die sich an fremdem öffentlichen Code bedient, die raubkopiert ihn ja im Weiteren, weil es ist ja kein Mensch, es ist ja eben eine Art Copy-Paste oder mein Code wird in das Modell eingearbeitet. Korrekterweise muss man sagen, der Code wird natürlich nicht Zeile für Zeile raubkopiert und im Modell gespeichert, sondern das System lernt. Und der andere Ansatz ist zu sagen, na gut, der lernt eben wie ein Mensch auch. Und das ist dann auch nicht automatisch raubkopieren, wenn ich mich von Code inspirieren lasse und über Jahre in fremdem Code gelernt habe, wie Code funktioniert. So wie es kein Plagiat ist, wenn ich Bücher lese und mir Wissen aneigne und das Wissen neu zusammensetzen kann. Das ist jetzt eben die philosophische Frage, kann eine Maschine lernen und kann man ihr zugestehen, ja mein Gott, sie hat halt auch gelesen, Zusammenhänge verstanden und gelernt. Darüber müssen sich jetzt am Ende auch Juristen unterhalten, inwieweit das am Ende eine Raubkopie ist oder ein berechtigtes Lernen, ähnlich wie ein menschliches Lernen. Das große Problem, also ein großes Problem ist es natürlich in dem Moment, wo immer mehr Code unverändert oder größtenteils unverändert aus dieser KI kommt, weil dann wird es irgendwann anfangen, dass die Open-Source-Projekte voll sind mit KI-generiertem Code und dann kommen wir an den Punkt, dass die KI irgendwann von sich selber lernt. Und das haben wir ja auch schon bei Texten gesehen, wenn die Modelle anfangen, ihre eigenen Projekte, ihren eigenen Text irgendwann zu lernen, dann flacht das Ganze am Ende ab und es wird nichts Besseres mehr rauskommen.
Diese Urheberrechtsfrage, dadurch, dass das alles Open Source ist auf GitHub und jetzt speziell auf den GitHub Copilot, das ist doch im Prinzip schon einmal freigegeben worden von den Urhebern für die allgemeine Nutzung, oder?
Das ganze Themenfeld Open-Source-Lizenzen ist definitiv zu umfangreich, um es hier zu diskutieren. Es gibt rund um Open-Source-Lizenzen gibt es auch eine ganze Community von Leuten, denen das sehr wichtig ist, welche Lizenz man nimmt. Es gibt verschiedene Open-Source-Lizenzen. Es gibt verschiedene Ansätze, was das Wort frei bedeutet. Also frei im Sinne von kostenlos und frei im Sinne von Freedom. Da gibt es verschiedene Organisationen und ich persönlich bin nicht so tief in diesem Teil der Blase drin. Ich weiß nur, es gibt dort intensive Streitpunkte und es gibt dort auch erbitterte Diskussionen, die darüber geführt werden, was davon jetzt okay ist. Und es gibt auch Lizenzen, die schreiben vor, dass alles, was ich aus diesem Code ableite, also wenn ich mir etwas unter dieser Lizenz nehme und da etwas Neues draus baue, dann bin ich verpflichtet, wieder Open Source daraus zu machen. Ich darf es dann nicht unter einer Closed Source Lizenz veröffentlichen. Und jetzt ist der Streitpunkt, wenn jetzt ein kommerzielles Netzwerk diesen Code liest, dann leitet es ja theoretisch daraus einen proprietären Code ab, also sein Modell und verkauft dieses Modell. Und das ist dann nicht öffentlich. Und dann ist die Frage, ob das erlaubt ist. Aber das sind am Ende juristische Feinheiten, die vermutlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen weiter diskutiert werden. Und irgendwann wird es auch dort eine Einigung geben.
Genug Futter für ein extra Deep Dive im KI-Update. Bleiben wir bei den Entwicklern. Welche Herausforderungen gibt es denn jetzt durch KI? Also wie ändert sich dieses ganze Berufsfeld? So ein kleiner Blick in die Glaskugel.
Fangen wir morgens an. An dem morgendlichen Termin um 10 im Daily ändert sich eher gar nichts. Also ich werde mich weiter mit Kollegen treffen. Ich werde mich weiter als Entwickler vor die Kamera setzen und kurz erzählen, was ich so entwickle. Ich werde weiter, entweder ich bin motiviert und ich schnapp mir die großen Tickets oder ich bin weniger motiviert und lüge mich mit kleineren Tickets irgendwie drumherum, dass irgendwann Freitag wird. Das kann ich mit oder ohne KI ziemlich gleich tun. Ich denke, wirklich revolutionieren wird es die Arbeit von all jenen, die sich häufig die Fleißarbeitstickets wegarbeiten. Alle, die kleinere Dinge lösen müssen, da ist es super, dass mir die KI dabei einfach hilft. Und da werde ich dann auch schneller und kann mich dann vielleicht irgendwie an die großen Denkprojekte oder die großen strategischen Projekte, wo ich mit Kollegen interagieren muss, machen. Das macht den Alltag als Programmierer also nicht unbedingt schlechter. Es sei denn, ich stehe total darauf, irgendwie in 35 Stellen Variablennamen umzubenennen. wenn das gerade nicht mein größtes Vergnügen ist, sondern wenn ich lieber richtige Probleme lösen möchte, dann ist so eine KI echt eine tolle Sache.
Das heißt, so die Vorstellung, dass diese ganzen Stellenstreichungen bei den großen Unternehmen, die ja auch die Webentwicklung jeweils betreffen, dass die auf KI alleine zurückzuführen ist, das siehst du nicht wirklich so, oder?
Das halte ich für eher ein Zufall, dass gerade jetzt Stellen abgebaut werden und nicht für einen Zusammenhang. Ich würde sagen, es ist vielmehr andersrum. In den letzten Jahren, fast einem Jahrzehnt, hat sich auch in vielen dieser Unternehmen eine riesige Blase entwickelt. Also gerade auch bei den großen Tech-Unternehmen, die haben einfach, weil sie Angst hatten, sonst kriegt es die Konkurrenz, einfach jeden eingestellt und sich immer weiter aufgebläht und auch Projekte aufgebaut, die gar nicht unbedingt sinnvoll waren oder zielführend waren. Hauptsache Google kriegt sich nicht oder Hauptsache Microsoft kriegt den Entwickler nicht. Da hat man lieber zu viele Leute eingestellt. Und jetzt merkt man so ein bisschen, in einigen Bereichen haben wir auch zu viele Leute, die das Gleiche machen oder die ähnliche Dinge machen. Das ist auch so ein bisschen das Problem dieser Art von Softwareentwicklung. Ich kenne Leute, die in solchen Strukturen arbeiten und ich weiß, es ist durchaus möglich, dass man dort mit vergleichsweise wenig Arbeit, also mit ungefähr 2 Arbeitsstunden pro Woche, auch so tun kann, als hätte man Wunder was an Tickets weggearbeitet. Und wenn sich das eben in so einer Organisation durchsetzt, dann merkt man irgendwann, wenn ich jetzt 10% der Leute nicht mehr damit beschäftige, dann machen die anderen das halt nebenbei noch mit. Das ist durchaus möglich. Also ich habe eher das Gefühl, dass dort ein bisschen Luft rausgelassen wurde oder dass Leute jetzt auf andere Projekte umgeschichtet wurden, die vielleicht sinnvoller für die Zukunft sind. Weil, wie gesagt, man hat einfach sich immer weiter aufgebläht und es ist absolut nicht so, dass die jetzt alle nach Hause gehen, weil eine ominöse KI im Keller sitzt und all die Probleme wegprogrammiert. Möglicherweise lassen sich einige mit ChatGPT oder mit GitHub Copilot helfen, möglicherweise auch nicht. Aber das ist nicht der große Grund. Und der andere Aspekt, der auch dazu gehört, das liest man jetzt auch in irgendwelchen Nachrichten, die strukturieren jetzt groß um, weil sie sich jetzt ganz neu auf KI fokussieren. Da geht es dann aber eher um die andere Seite, nämlich sie wollen in ihr eigenes Produkt das Thema KI irgendwie mit einbauen und wollen jetzt Leute haben, die sich eben damit auskennen. Das ist gerade was viele Marketingabteilungen natürlich jetzt durch die Gegend tragen und sagen, unsere langweilige Vereinssoftware, die eigentlich nur Buchhaltung macht, die kann jetzt auch KI. Und deshalb versuchen eben auch solche Firmen, Menschen zu finden, die irgendwas mit KI, die zum Beispiel schon mal das API von ChatGPT benutzen können, die werden jetzt eingestellt und die kriegen jetzt die Aufgaben, an irgendetwas KI dran zu stricken. Das ist mal mehr und mal weniger sinnvoll, muss man halt auch sagen. Aber es verkauft sich scheinbar gut und deshalb gibt es da so ein bisschen so einen Trend. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt massenhaft die konventionellen Probleme ungelöst bleiben und alle jetzt auf KI laufen. So schlimm ist es auch nicht.
Das heißt, jungen Menschen, die darüber nachdenken, Programmieren zu lernen, was würdest du denen empfehlen, damit sie genau diesen Aspekt, dass alle gerade auf KI abfahren, mit reinnehmen können? Denn so richtig, also man hört das ja immer wieder, dass die Firmen irgendwas mit KI machen wollen und auch die Leute einstellen wollen, aber es gibt ja nicht den KI-Spezialisten oder die KI-Expertin, sondern man macht normalerweise was anderes und ist auch fähig, KI zu benutzen oder zu programmieren, richtig?
Zunächst mal würde ich jedem, der jetzt einsteigt und irgendwie selber vor sich hin programmiert, raten, legt euch einen GitHub-Account an und zeigt, was ihr schon programmiert habt. GitHub ist eben nicht nur ein Programmierernetzwerk, es ist eben auch hilfreich, wenn man irgendwie eine Karriere aufbauen möchte und in Firmen jemand sieht, oh, der hat schon einen aktiven GitHub-Account und der beteiligt sich an Open-Source-Projekten. Das würde ich schon mal vorausschicken, eigentlich ein ganz gutes Schaufenster zu zeigen, was ich kann. Und dann glaube ich nicht, dass jeder jetzt unbedingt in den Schwerpunkt KI einsteigen muss, der sich für Software entwickeln oder für solche Probleme interessiert. Es gibt auf der einen Seite ganz viele Leute, die auch in den nächsten 20, 30 Jahren noch ganz konventionelle Probleme lösen müssen. Es wird auch in 20 Jahren noch Leute geben, die sogenannte Legacy-Anwendungen betreuen, nämlich alte Anwendungen. Das sind die, die heute programmiert werden. Die sind dann in 20 Jahren Legacy. Die muss auch jemand programmieren und weiterpflegen und den Mehrwertsteuersatz ändern, wenn er sich ändert. Und wir sehen das in jeder Zeit der Geschichte der Informatik. Es gibt immer Leute, die sich um den alten Code gekümmert haben. Es müssen also nicht 100% der Entwickler jetzt auf KI laufen. Und auch ganz wichtig, es wird nicht jeder daran arbeiten, zum Beispiel Modelle zu trainieren, also Systeme zu trainieren. Es wird auch einfach ganz viele geben, die zwar etwas mit KI machen, aber in dem Sinne, dass sie eine Programmierschnittstelle zum Beispiel von OpenAI benutzen. Das ist dann relativ konventionell. Ich habe die Aufgabe, ich soll einen Chatbot einbauen. Dann nehme ich die Anfragen, die der User mir gibt, validiere die und schicke sie an das API von OpenAI, kriege eine Antwort zurück und zeige die an. Auch das ist im weiteren Sinne Arbeiten mit KI, hat aber nichts damit zu tun, dass ich selber die Modelle dahinter verstehe oder programmiere oder trainiere oder mit großen Grafikkarten hantiere. All das ist dann gar nicht nötig. Ich mache dann eigentlich genau das Gleiche wie mit einer langweiligen Datenbank, nur jetzt mit irgendeiner abstrahierten KI, wie auch immer. Die kann im eigenen Unternehmen liegen, die kann bei OpenAI liegen. So wird es sich irgendwie entwickeln. Ich kann also einfach mit dieser, ich kann das einfach als Tatsache hinnehmen, okay, ich habe Daten, die muss ich ganz konventionell verarbeiten und dann macht die KI irgendwas Tolles damit.
Okay, also kein verlorener Job, sondern einfach ein sich verändernder Job wie alle anderen Jobs auch.
Ich glaube, noch ein bisschen mehr der Veränderung unterworfen als andere Jobs, aber nicht in dem Sinne, dass es irgendwann überflüssig wird oder dass das, was ich heute lerne, irgendwann unnötig ist, weil die KI in Anführungszeichen alle Probleme löst und mich nach Hause schickt. Definitiv wird das nicht der Fall sein. Da haben die Entwickler selber noch ein Wörtchen mitzureden.
Alles klar. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war's für heute. In der kommenden Woche geht es bei uns hier im KI-Update Deep Dive um den Bias von KI. Dazu spreche ich mit Katja Anklam. Sie ist eine der Initiatorinnen des Forschungsprojekts Künstliche Intelligenz im Dienste der Diversität oder kurz KID. Gemeinsam mit 8 Unternehmen und Partnerorganisationen setzt sich KID dafür ein, dass KI auf eine gerechte und inklusive Weise genutzt wird. Mehr dazu am kommenden Freitag. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.